Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Räume sichern ist heute die heimliche Überschrift über unserer Sendung. Beim Impulse-Theaterfestival der freien Szene wurde debattiert, wie Räume für das freie Wort erhalten werden können. Die KI ergreift immer weiter Raum in allen Gesellschaften. Die künstlerische Auseinandersetzung mit ihrer gefährlichen Seite zeigt jetzt die Sommerausstellung der Frankfurter Schirnkunsthalle. Eine Revue mit DDR-Schlagern an der Komischen Oper Berlin, heißt das auch mehr Raum für Ostalgie? Und auch die harte Kriegswirklichkeit in der Ukraine erfordert, dass gerade wieder Räume gesichert werden müssen, damit nicht Kulturschätze von universellem Wert verloren gehen. Bei der neuen Welle russischer Luftangriffe in der vergangenen Nacht auf ukrainische Städte sind bedeutende Kulturorte zerstört worden. In Charkiw brannte das Kunstmuseum, in Dnipro das Haus der Orgel- und Kammermusik. In Kiew wurde ein historisches Filmstudio getroffen. Dort ist die größte und älteste Kostümsammlung der Ukraine verbrannt. Besondere Bedeutung hat aber das jahrhundertealte Höhlenkloster in Kiew, das zum UNESCO-Welterbe gehört. Auf dem Gelände steht eine Kathedrale mit goldenen Kuppeln, die in Brand geraten war. Das Feuer ist seit dem Morgen gelöscht. Meine Kollegin Elena Gorgis beobachtet die Lage von Deutschland aus. Elena, in den sozialen Netzwerken waren ja schlimme Bilder von der brennenden Kirche zu sehen. Was weiß man jetzt über das Ausmaß der Schäden?
Die Kirche mit den goldenen Kuppeln, das ist die Mariä-Entschlafens-Kathedrale. Das Dach der Kirche hat stundenlang gebrannt und noch währenddessen hat man wohl damit begonnen, antike Ikonen, Kunstwerke und andere religiöse Reliquien zu evakuieren. Inzwischen ist der Brand gelöscht, der Dachstuhl ist ausgebrannt, die 7 Zwiebelkuppeln, die stehen aber noch. Unsere Kollegen vom ARD-Studio in Kiew, die konnten sich heute Vormittag ein Bild von der Lage vor Ort machen und dort hat dann auch der Sicherheitsdienst der Ukraine die Überreste einer russischen Drohne vom Typ Shahed präsentiert, die soll den Brand verursacht haben. Und gleich neben dem Höhlenkloster liegt auch der Museumskomplex Mistetsky Arsenal. Dort findet zum Beispiel auch jedes Jahr die Buchmesse in Kiew statt. Und auch das wurde getroffen. Dort haben Teile des Dachs gebrannt. Also der gesamte Stadtteil war unter Beschuss.
Die Klosteranlage gehört seit 1990 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Ursprünge reichen tatsächlich zurück bis ins 11. Jahrhundert. Allerdings, die Mariä-Entschlafens-Kathedrale wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und erst Ende der 1990er Jahre wieder aufgebaut. Was für eine Bedeutung hat das Kloster in der ukrainischen Geschichte und für die Bevölkerung?
Ja, also man kann wirklich sagen, dass es eines der bedeutendsten Denkmäler der Ukraine ist und der Orthodoxie insgesamt aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Die äußeren Fassaden, die stammen ja aus dem Barock. Und entsprechend bestürzt und auch entsetzt ist man in der Ukraine heute. Zum einen ist das Kloster architektonisch sehr bedeutend, also die Höhlen, die die Einsiedlermönche in die Hügel am Ufer des Dnipro gegraben haben, die sind durch Gänge miteinander verbunden. Also es ist ein ganz einzigartiges, jahrhundertealtes, labyrinthisches Höhlensystem. Und dann ist dieser Klosterkomplex auch theologisch sehr bedeutsam, denn von dort wurde die Bildung, die Kunst, die Theologie und auch die Medizin der Kiewer Rus entscheidend geprägt und damit auch von Gesamteuropa. Denn das Kloster zeugt auch von den zahlreichen Verbindungen der Kiewer Rus ins Byzantinische Reich und nach Westeuropa. Also auch historisch ist diese Stätte sehr bedeutsam und deshalb ist sie ja auch Weltkulturerbe.
Wie reagiert die UNESCO? Kann sie denn überhaupt etwas tun, jenseits von Appellen?
Die UNESCO hat ein kurzes Statement veröffentlicht. Das macht sie eigentlich in der Regel immer, wenn es solche Angriffe auf Welterbestätten in der Ukraine gibt. Sie verurteilt den Angriff und bietet den ukrainischen Behörden Hilfe bei der Bewertung der Schäden an. Die UNESCO, die hat ein Büro in Kiew, aber in den letzten Jahren ist sie eigentlich nicht als besonders starker Unterstützer der Kulturerbestätten in Erscheinung getreten. Sie konzentriert sich eher auf Bildungseinrichtungen, auf psychologische Hilfe für Schüler und Studierende, vermutlich auch aus politischen Gründen, denn Russland ist ja auch Teil der UNESCO und es gibt auch keine Bestrebungen, Russland auszuschließen.
Die Schäden an den Kulturbauten gehören zu den verheerendsten Angriffen auf Kulturerbestätten seit Beginn des Krieges. Was hörst du darüber aus Kiew selbst? Welche Reaktionen gibt es?
Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat heute Morgen das Höhlenkloster besucht. Daran erkennt man auch die Bedeutung dieser Welterbestätte. Und er hat eine Reaktion der G7-Länder gefordert vor dem G7-Gipfel und um mehr Unterstützung gebeten für die ukrainische Luftabwehr. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha, der hat auf X den russischen Angriff als Terrorakt bezeichnet und ihn mit den Verbrechen des sogenannten IS gegen kulturelles Erbe verglichen. Ja, und Russland selbst weist die Verantwortung für den Beschuss und die Schäden an dem Höhlenkloster zurück. Russland sagt, eine US-Luftabwehrrakete vom Typ Patriot sei stattdessen in dem Kloster eingeschlagen. Dazu muss man sagen, dass das eine Erklärung ist, die Russland eigentlich nach jedem großen Angriff oder nach jedem Treffer auf zivile Ziele abgibt. Inwiefern die Drohne, die da eingeschlagen sein soll, zielgenau programmiert war, das lässt sich schwer sagen. Aber solche Schäden werden von Russland seit Jahren in Kauf genommen. Das zeigen auch vergangene Angriffe auf Kulturerbe und auch auf Innenstädte in der Ukraine.
Danke, Elena Gorgis. Sie berichtete über die Schäden am Höhlenklosterareal in Kiew und seine historische Bedeutung. Halbzeit beim Theaterfestival Impulse und festzustellen ist, dass dieses wichtige Treffen der freien Szene in diesem Jahr sein Publikum regelrecht umarmt. Für Festivalleiterin Franziska Werner ist Theater das Mittel, das gegen gesellschaftliche Verhärtungen produktiv gemacht werden kann. Und so werden also erstmal die Zuschauer aktiviert, beteiligt oder sogar bekocht. Auch wenn gerade das Budget für das jährliche Festival in vier Städten in Nordrhein-Westfalen erhöht wurde, die Räume für Kunst, freie Szene oder Kultur sind dennoch massiv bedroht, wie auf einer Podiumsdiskussion am Wochenende zu hören war. Dorothea Markus war für uns dabei, beginnt aber mit einem der kuratierten, zum Festival eingeladenen Stücke.
Guten Abend, mein Name ist Julian Warner und ich bin Soldat. Ich war auch mal Künstler und ich dachte immer, das Theater, das geht hier bis zur Bühnenkante.
Für den Künstler, Kurator und Kulturanthropologen Julian Warner ist Kunst zur Waffe geworden. Theater sei Krieg, jeder gegen jeden. In seiner Performance Der Soldat erzählt er mit dem Live-Musiker Markus Acher, wie es sich anfühlt, in Deutschland schwarzer Kulturschaffender zu sein. Zugleich erzählt er das Leben von Franz Fanon, Psychiater, dekolonialer Denker und zentrale Gestalt der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung. So richtig überzeugt die Analogie Kulturarbeit und Krieg nicht als eine der besten 10 zum Impulse-Festival geladenen Arbeiten. Sie habe große Probleme mit der Gleichsetzung von Kultur und Krieg, sagt eine iranischstämmige Zuschauerin im Angesicht des realen Kriegs im Iran bei der anschließenden Diskussion. Dass sie dies vor allen Zuschauern so sagen kann, ist vielleicht aber der Grund, warum der Soldat eingeladen wurde. Denn das Gespräch im Fishbowl-Format gehört hier fest zum Abend. Jeder kann im Stuhlkreis auf der Bühne darüber sprechen, was er gesehen hat, sanft moderiert von 2 Psychotherapeuten. Spannend und bewusstseinserweiternd ist es, wie hier die Gedanken des Publikums in die Kunst mit einbezogen werden. Das Mitmachen scheint Programm zu sein bei der 2. Ausgabe von Festivalleiterin Franziska Werner. Bei der Arbeit Tied to Tones von Jule Flier und Camille O. sind seltsame Instrumente über die ganze Bühne gespannt. Harfen, Saiten, Klangkörper. Die beiden Künstler beginnen mit Musikfetzen aus Pop und Barock und lassen dann das ganze Publikum auf die Bühne kommen, um ein Konzert zu kreieren, das je nach Laune mal lauter und leiser, sanfter oder härter ausfallen kann. Eine neue Gemeinschaft des Hörens, des Selbermachens wird kreiert, Hierarchien werden aufgelöst. Und auch in der Nebenreihe Post-West geht es ums Mitmachen, genauer mit Essen. In 3 Songs, 3 Dishes gibt uns der tschechische Künstler David Koronski 3 heimatliche Bio-Häppchen zum Kosten. Dazu singt die Sängerin Adriana Vankova traurige Kriegslieder, die alle zusammenführen in einer Art gemeinschaftlichen Empathieübung. Bei Michikatsu Matsunes Favorite Songs of Düsseldorf wiederum kann jeder auf der Bühne von seinem persönlichen Lieblingssong erzählen. Schminktipps inklusive. Und all diese Formaterweiterungen hin zu mehr Teilhabe und Gemeinschaft sind vielleicht gerade jetzt besonders notwendig. Denn die Räume für Kunst und damit auch für Demokratie werden enger, bestätigte eindrücklich das Festivalpanel Monsters and Politics. Die Ergebnisse des Kulturkampfs von rechts seien schon tief in die Gesellschaft eingesickert.
Wir müssten es doch eigentlich besser wissen. Warum bekommen wir es als Gesellschaft nicht hin, progressives Wissen nicht nur zu konservieren, sondern auch zu nähren und weiterzuentwickeln? Und ich glaube, diese klaffenden Lücken sind für mich auch extrem monströs.
Sagte da etwa die Kölner Autorin Shada Kurt. Der Lehrer und Bochumer Kulturausschussvorsitzende Batti Pullert konstatierte eine extreme gesellschaftliche Notlage im Angesicht des Rechtsrucks. Berichtet wurde von vorauseilendem politischen Gehorsam gegenüber dem Neutralitätsgebot, das gerade an vielen Orten in Stellung gebracht wird.
Wenn auf die Art und Weise Politik gemacht wird, dann fühlt sich das nicht mehr sehr demokratisch an.
Und daher dürfe die Kunst nicht müde werden, positive Visionen der Teilhabe vorzuschlagen. So brachte es am Ende Martin Naundorf auf den Punkt. Er ist der Co-Leiter des Ostenfestivals in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt, der täglich mit realen AfD-Bedrohungen kämpft.
Wir müssen wirklich Allianzen bilden und wir müssen Leute inspirieren. Wir müssen dem Hass und der Hetze etwas entgegensetzen. Und das ist Freude und das ist Mut.
Der Bericht vom Festival der freien Szene Impulse in Köln, Düsseldorf, Bochum und Mülheim an der Ruhr noch bis Ende der Woche von Dorothea Markus. Gerade wurde die legendäre Mokka-Milch-Eisbar an der Berliner Karl-Marx-Allee wiedereröffnet, denkmalgerecht saniert. Ein Kultort, ebenso wie das Kino International, das nach längerer Renovierung seit Ende Februar wieder spielt. DDR-Ästhetik scheint gerade Konjunktur zu haben. Da passt es bestens, dass in der Komischen Oper gestern die Revue Mokka-Hits und Eisbarträume von Axel Ranisch und Adam Benzwi Premiere hatte. Die beiden wollen die DDR mit ihren Schlagern, Songs, Tänzen und Widersprüchen, so heißt es im Programmheft, auf die Bühne der Komischen Oper bringen. Frage an unseren Kritiker Uwe Friedrich, wie ostalgisch sieht das im Schiller-Theater denn jetzt aus?
Ja, schon ziemlich. Also das Bühnenbild besteht vor allem aus einer Showtreppe, das Bühnenbild von Saskia Wunsch. Und eine Showtreppe im Osten sah aus wie eine Showtreppe im Westen. Also da gibt's ja keinen großen Unterschied. Der eigentliche Orchestergraben ist überbaut. Links gibt es noch eine kleine Combo, wo Adam Benzwi das vom Klavier aus dirigiert. Es gibt wahnsinnig bunte Kostüme von Alfred Meyerhöfer und die Frisuren sehen auch genauso aus, wie man sich das erwartet, wenn man weiß, dass diese Revue anschließt oder anschließen will an die legendäre Fernsehshow Ein Kessel Buntes. Das war so die Unterhaltungsshow des DDR-Fernsehens und das kennt jeder Ostler und das kennt auch jeder, der im Zonenrandgebiet das Ostfernsehen empfangen konnte.
Unterhaltungsmusik aus der DDR, das ist ja nicht mehr so vielen ein Begriff. Wie klang die denn? Und wie bzw. nach welchen Kriterien haben Regisseur und Filmemacher Axel Ranisch und der Dirigent Adam Benzwi ihre Auswahl denn getroffen?
Das ist total spannende Musik, wenn man sich denn mal damit beschäftigt. Es geht von der Wiederaufbau-Euphorie der 50er Jahre, wo zum Beispiel in der Mokka-Milch-Eisbar von Thomas Naczynski verortet ist, über heute tanzen alle jungen Leute den Lipsi-Schritt, weil ja in der DDR ein neuer Tanz erfunden wurde, um der Yeah-Yeah-Yeah-Beat-Musik, wie Walter Ulbricht sich herablassend ausdrückte, etwas entgegenzusetzen. Dann kommt tatsächlich total tolle Musik aus dem wunderbaren Film Heißer Sommer, den ich jedem empfehle, der den noch nicht gesehen hat. Einer der besten deutschen Musical- und Unterhaltungsfilme, zum Beispiel auch aus Solo Sunny, den ich ebenso empfehle. Da kann man ungeheuer viel über die DDR lernen in diesem Film. Aber auch zum Beispiel Manfred Krug ist vertreten mit Auf der Sonnenseite. Und da hören wir jetzt mal rein.
Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Ruh. Geh in die Sonne, dann wird alles gut. Und wenn dann mit der Sonne deine Laune.
Es gab also auch so was Swing-mäßiges in der DDR, Jazz-Anklänge. Im zweiten Teil wird es dann allerdings wirklich die große DDR-Schlagernacht. Da gibt es dann Karel Gott und Katja Epstein, die ja auch im Osten aufgetreten ist. Also wirklich ein Kessel Buntes. Mhm.
Jetzt fehlen aber noch die Widersprüche, von denen die Rede war zu Beginn. Also natürlich liefen SED-Diktatur und DDR-Alltag ziemlich nebeneinander her und waren auch nicht deckungsgleich. Aber haben Sie überhaupt auch Politisches gehört oder gesehen?
Das ist mein Problem mit diesem Abend. Das löst er wirklich nicht ein. Es gibt zum Teil Texte, es gibt keine wirklich durchgehende Handlung. Es gibt auch keinen Conferencier oder sowas. Also diese Titel hängen weitgehend in der Luft. Es gibt einige Szenen, zum Beispiel eine Familie beim Abendbrottisch, wo sozialistische Parolen von sich gegeben werden. Das ist aber so schlecht gemacht und wirklich peinlich und die Pointe wird versenkt, wo ich mich wirklich geärgert habe. Es gibt das Lied Sommer 61, das ist eins der übelsten Propagandalieder aus Deutschland überhaupt, wo der Bau der Mauer bejubelt wird. Klappe zu, Affe tot, herrlich lockt das Morgenrot oder scheint das Morgenrot. Dazu hopsen ein paar Hupfdohlen in Paillettenuniform über die Bühne. Das finde ich persönlich einfach geschmacklos, auch wenn dann kurz danach der erste Mauertote benannt wird. Also in solchen Revuen Widerhaken einzuziehen, das haben zum Beispiel die Geschwister Pfister mit ihrer Cindy und Bert Revue oder mit Peggy March perfektioniert, wo es einen zwischendurch dann immer mal wieder gruselt, ohne dass einem das didaktisch um die Ohren gehauen wird. Hier bleibt mir das alles zu nett. Große DDR-Schlagernacht für ein enthusiastisches Publikum wird sicher ein Riesenerfolg, ist aber doch sehr brav.
Danke für diese Einschätzung. Uwe Friedrich, er sah die Revue Mokka-Hits und Eisbarträume an der Komischen Oper Berlin im Schillertheater. Künstliche Intelligenz hat schon gemalt wie Rembrandt, komponiert wie Beethoven und Gedichte schreiben ist überhaupt eine der leichtesten Übungen für sie, denn mit Texten der Weltliteratur wird KI gefüttert und werden intelligente Sprachmodelle trainiert, so wie mit allen anderen Kulturerzeugnissen auch. Bildende Künstler beschäftigen sich schon länger mit KI und ja, sie nutzen deren Potenzial auch für ihre Arbeit. Weil aber die künstliche Intelligenz unfassbar großen Einfluss auch auf unser Alltagsleben haben wird, zeigt eine Ausstellung in der Schirnkunsthalle in Frankfurt am Main jetzt The World Through AI, die Welt durch die Brille der KI gesehen, könnte man sagen. Julian Ignatowitsch beginnt mit dem, was zu analogen Zeiten der Maschinenraum genannt wurde.
Hallo aus dem Rechenzentrum der KI, wo Kühlventilatoren rauschen und Festplatten brummen. Gleich zu Beginn der Ausstellung stehen wir mittendrin in jenen trostlosen Orten, an denen die Daten unserer Welt digital gespeichert werden. Der Künstler Timo Arnell hat so ein Datenzentrum in Spanien fotografiert und gefilmt. Kühl, steril und abgelegen wirkt es, wie ein leerstehender Museums-White Cube. Allein das Schöne, Wahre und Gute fehlt. So ist das auch in dieser Schau, die ganz und gar nicht weiß strahlt, sondern auch atmosphärisch in die dunkle Höhle der künstlichen Intelligenz führt. Die Ausstellung heißt The World Through AI, erklärt Kurator Antonio Sommaini, weil es darum geht, zu zeigen, was es heißt, die Welt durch künstliche Intelligenz, durch die Filter der künstlichen Intelligenz zu erleben, zu sehen, zu hören, zu erinnern, zu fantasieren, sich emotional zu verbinden, in einer Welt, die mehr und mehr von KI-Modellen infiltriert wird. Die Welt der KI ist hektisch, überfordernd, wie auf Speed. So wirkt auch die Videoarbeit von Trevor Paglen, die, so könnte man sagen, in den Kopf der KI schaut und tausende Bilder im Schnelldurchlauf zeigt, so wie sie in Trainingsdatensätzen verwendet werden und wie sie Maschinen sehen. Paglen ist einer der Pioniere im Bereich kritische KI-Kunst. Andere Arbeiten von ihm in der Schau zeigen anschaulich, wie KI zur Gesichtserkennung eingesetzt wird, wie sie menschliche Emotionen liest oder Bilder manipuliert und vermeintliche Fakten erfindet, was als Halluzination bezeichnet wird.
So I always looked for artists whose work has a critical dimension.
Mir war wichtig, dass die Künstler, die ich für die Schau auswähle, eine kritische Haltung zu KI einnehmen. Mit kritisch meine ich nicht zwingend negativ, sondern dass ein Bewusstsein für die epistemologische und politische Dimension des Themas besteht. Ich wollte keine Werke zeigen, die nur eine technische Begeisterung zeigen, ohne die sozialen Auswirkungen zu berücksichtigen. Die Ausstellung zeigt dabei auch, wie KI diskriminiert und koloniale Narrative übernimmt, was Künstlerin Nof Al-Yowaisir am Beispiel von Beduinenvölkern deutlich macht, die von KI nicht erkannt werden, weil diese überwiegend mit westlichen Bildern trainiert werden. Das mitunter absurde Ergebnis, ein Beduine wird von der künstlichen Intelligenz für einen Samurai gehalten. Solche Fehlschlüsse können auch zu propagandistischen Zwecken eingesetzt werden, wie im Falle von Trumps bekanntem Gaza-Video passiert. Das schlüsselt eine Arbeit von Occitane Lacurie und Barnabé Sauvage auf.
You probably know this famous quote from Steve Bannon, who said the idea is to flood the zone with sheets.
Es gibt dieses berühmte Zitat von Trumps ehemaligen Berater Steve Bannon, der gesagt hat, flood the zone with shit, also flute die Zone mit Scheiße. Die Neuauslegung davon heißt, flute die Zone mit KI-Scheiße.
The zone with AI shit.
Die Ausstellung ist eine besorgniserregende Tour de force. Schnell, fordernd, reizüberflutend. Man kann locker einen ganzen Tag in ihr verbringen, wird hinterher aber kaum optimistischer sein, was die Zukunft der Menschheit angeht. Da hilft es auch nicht, dass sogenannte Zeitkapseln immer wieder klar machen, dass uns technologische Veränderungen schon immer vor Herausforderungen gestellt haben und dass an einigen Stellen Lösungen und Wege aus dem viel zitierten AI-Slop, dem schmutzigen KI-Sumpf, aufscheinen. Trotz allem, Kurator Antonio Somaini glaubt daran, dass die Kunst uns helfen kann, einen guten Umgang mit der Technologie zu finden.
Art can really play a role.
Kunst kann eine Rolle spielen, sagt er. Natürlich wird die Kunst nicht die Entscheidungen von großen Tech-Unternehmen wie Meta, Google oder OpenAI verändern, aber es kann die Idee am Leben halten, dass wir den Kurs dieser Technologie selbst beeinflussen und mitgestalten können.
Art, contemporary art, has a larger impact than other moments in history.
The World Through AI in der Schirnkunsthalle in Frankfurt, Julian Ignatowitsch berichtete. Gestern feierte US-Präsident Donald Trump seinen 80. Geburtstag. Das ist auch aus kultureller Perspektive aufschlussreich. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Donald Trump hat seinen Geburtstag so gefeiert, wie er Politik macht. Als Spektakel mit einer Mixed Martial Arts Veranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses. Tausende Zuschauer verfolgten die Käfigkämpfe, eine recht brachiale Sportart, die ganz nach Trumps Geschmack ist. Die Feier passt zu einer Kulturpolitik, die auf sichtbare Zeichen setzt, wie der Medientheoretiker Simon Strick heute im Deutschlandfunk sagte.
Es ist sozusagen ein großer kultureller Moment von Trumps Amerika gewesen, wo sein persönliches Amerika-Bild zusammenkommt und sich am Weißen Haus trifft und diesen wichtigen Ort für sich kulturell reklamiert sozusagen. Und das Einzige, was wir dort sehen, sind sozusagen halbnackte Männer. Also das heißt, zu dieser Gesellschaft, die Donald Trump da zelebriert, gehören keine Frauen, keine Migranten in bestimmter Zahl. Also diese Idee von USA gehört eigentlich allen und das Weiße Haus gehört, repräsentiert die amerikanische Bevölkerung. Das ist hier eingeschmolzen zu sozusagen Käfigkämpfen zwischen martialischen Männern unter militärischer Schirmherrschaft.
So die Analyse der Trumpschen Geburtstagsshow von Medientheoretiker Simon Strick. Das Theater Ulm blickt kritisch auf seinen ehemaligen Kapellmeister. Im Foyer des Hauses wurde die Büste des Dirigenten Herbert von Karajan mit einer Hinweistafel versehen. Darauf wird auf seine NSDAP-Mitgliedschaft und seine fehlende Distanz zum NS-Regime aufmerksam gemacht. Die Theaterleitung sagte dazu heute, Erinnerung dürfe nicht durch Verdrängung ersetzt werden. Die Büste des Dirigenten verweist nun auch auf die problematischen Seiten seiner Biografie. Karajan war von 1929 bis 34 Kapellmeister in Ulm. Damit geht Ulm einen anderen Weg als das Theater Aachen. Dort wurde die Karajan-Büste 2023 aus dem Foyer entfernt. Sie war die Frau, die 4 Jahre lang versuchte, einen außerirdischen Mitbewohner zu zähmen, Anse Gedeen, bekannt als Kate Tanner aus der Serie ALF. Die US-Sitcom machte Ende der 1980er Jahre Millionen Zuschauer mit dem haarigen Besucher vom Planeten Melmac bekannt. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 77 Jahren gestorben.
Danke, Anja. Danke, Anja. Und das war Kultur heute. Nach uns in den Informationen am Abend unter anderem viele Reaktionen auf das US-Iran-Abkommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.